Gott hat sein Volk nicht verstoßen, schrieb Paulus den Christen in Rom. Als Beispiel dafür erinnert er sie an den Propheten Elia, der befürchtete, die Anbetung Gottes würde von der Erde verschwinden. Er klagte bei Gott, und wohlbemerkt, das steht jetzt im Römerbrief: Herr, Sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, und auch mich wollen sie umbringen. Elia sah den Untergang des Glaubens an den Schöpfer des Himmels und der Erde als besiegelt. Aber Gott antwortete ihm: Ich habe 7000 Männer übrig bleiben lassen, die mir treu geblieben sind. 7000, die sich nicht von dem Götzen Baal auf die Knie geworfen haben. Es gibt Grund zur Hoffnung. Israel ist nicht hoffnungslos verloren und verworfen. Es sind noch Leute da, die dem Schöpfer Ehre erweisen, mit denen Gott seinen Plan fortführen und das Ziel erreichen wird. Und Paulus zieht daraus die Schlussfolgerung, die bis heute Gültigkeit hat. Genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Gehen wir nochmals zurück zum Berg Horeb im Sinai, dort, wo alles geschah, wo Gott dem Elia begegnete. Und Gott gab dort Elia zwei Aufgaben. Er sollte einen König salben, und das finde ich die viel interessantere Aufgabe: er sollte seinen Nachfolger berufen. Salbe Elisa. Es ist natürlich die Schwierigkeit, die ich heute habe. Jetzt kommt immer Elia und Elisa. Und wenn ihr merkt, dass ich statt Elia Elisa sage und umgekehrt, dann macht ihr euren Reim draus. Also. Aber ich kann mir immer merken, welcher Prophet der erste ist und welcher der zweite. Der mit mehr Buchstaben, das ist der nach Elia kam. Sonst weiß ich immer nicht, war das Elisa der erste oder Elia der erste? Genau. Und der zweite hat einen Buchstaben mehr drin, dann kann man sich das gut merken. Also salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus dem Dorf Abel Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Das ist doch sehr interessant. Elia wünschte sich zu sterben, und Gott gab ihm einen Mann zur Seite, der leidenschaftlich Gott dienen wollte und sein Nachfolger werden sollte. So hatte Gott Elias Not sehr ernst genommen und ihm unmissverständlich gezeigt, dass sein Dienst nach seinem Tod sogar fortgeführt wird. Das ist nicht das Ende. So machte sich Elia auf und fand Elisa, der auf dem Feld pflügte. Im Vorbeigehen warf er ihm seinen Prophetenmantel über. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, er hat irgendeinen Mantel genommen und über ihn geworfen. Elisa verabschiedet, er hat offenbar diese nonverbale Sprache verstanden, hat sich verabschiedet von seinen Leuten, und dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Wie lange die beiden miteinander unterwegs waren, kann man leider nicht sagen. Es wird eine längere Zeit gewesen sein. Doch dann kam der Tag, an dem die Zeit für Elia gekommen war. Elia fährt in den Himmel. Das Kapitel 2 im zweiten Buch der Könige sagt uns bereits zu Beginn, um was es nun gehen wird. Der Tag war nicht mehr fern, an dem Jahwe den Propheten Elia durch einen mächtigen Sturm zu sich in den Himmel holen wollte. Ich möchte mal bei dieser Stelle mal, ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal gesagt habe, zum Jahwe sagen, mal, wieso ich immer Jahwe schreibe. In der Bibel steht dort meistens in der Lutherübersetzung steht Herr, Herr in großen Buchstaben. Und wenn Herr, Herr steht, dann steht einmal Herr, die großen Buchstaben groß, die anderen klein, und dann Herr groß. So. In der hebräischen Sprache heißt Herr Adonai, das ist dann das Kleingeschriebene, und Herr großgeschriebene heißt Jahwe, und das ist der Eigenname Gottes. des Schöpfers. Deshalb mache ich das immer so deutlich, indem ich, wenn Jahwe steht im hebräischen Grundtext, dann schreibe ich Jahwe, weil das ist, und dann die Zeugen Jehovas sagen ja Jehova. Das nur so nebenbei. Die Juden haben, also die Masoreten, die haben über Jahwe haben sie die Vokale von Adonai geschrieben. Und die meinen, die Leute, man muss Jehova sagen, aber die Juden wussten, wir sagen hier Adonai, weil wir wollen Jahwe nicht aussprechen, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass das eine Anweisung Gottes ist, oder man will sie nicht kennen. Aber so wird immer sichtbar, es wird also vom Bundesgott, mit Jahwe ist immer der Bundesgott angesprochen. So. Ich habe gefragt, vielleicht hat sich der eine oder andere Mal immer gefragt, warum ich immer da Jahwe, ob ich zu den Zeugen Jehovas gehöre oder so. Genau, nein, es ist, und dann, wenn es heißt, der Herr, dein Gott, den heißt es im Hebräischen, heißt es dann Jahwe Elohim. Also wir haben drei Begriffe, die mit der Bezeichnung zusammen Adonai, den Jahwe und Elohim. Und immer wenn Jahwe steht, dann wissen wir genau, damit ist der Bundesgott Israels gemeint. Wenn Gott steht, ist das nicht sicher, das kann Baal sein, der wird auch als Elohim bezeichnet, oder die Götter werden als Elohim bezeichnet. Oder Adonai kann auch irgendjemand sein, einfach ein angesehener Herr, kann man Adonai sagen. So. Also wir beschäftigen uns heute damit, wie Elia diese Erde verließ. Und so begann es. Elia verließ Gilgal und Elisa schloss sich ihm an. Elia tat so, als wolle er Elisa gar nicht mitnehmen. Bleib doch hier. Jahwe schickt mich nach Bethel. Sagte er zu Elisa, doch dieser verweigerte sich vehement. So gewiss, Jahwe lebt und du selbst lebst. Ich weiche nicht von deiner Seite. Du kannst machen, was du willst. Und noch zweimal im Verlauf der folgenden Tage forderte Elia Elisa auf, sich von ihm zu trennen. Doch Elisa wollte unter allen Umständen bei ihm bleiben. Er wusste, dass Elia ihn bald verlassen würde und deshalb wollte er ihn nicht allein lassen. So zogen sie also nach Bethel. Dort lebte eine Prophetengemeinschaft, die vermutlich von Elia gegründet und betreut wurde. Man nannte sie die Söhne des Propheten. Offensichtlich wollte Elia, bevor er die Erde verließ, seine Mitstreiter noch einmal sehen. Und interessanterweise wussten diese Propheten, dass Elia sie verlassen wird. Heimlich fragten sie Elisa, weißt du, dass Jahwe dir heute deinen Lehrer wegnimmt und ihn zu sich holen wird. So, hast du schon gehört? Bist du dessen bewusst? Elisa wusste es und antwortete, ich weiß es, erinnere mich nicht daran. Ich will nicht einmal daran denken. Alle wussten es. Aber weder Elia noch Elisa wollten darüber sprechen. Das ist doch bis heute so. Wir haben die Tendenz, so zu tun, als würde es schon gut werden, selbst wenn wir wissen, dass es anders kommen wird. Mehr Offenheit in solchen Situationen würde uns allen gut tun. Man könnte dann nämlich das eine und andere am Schluss des Lebens noch klären und regeln. Man könnte sich richtig verabschieden. Aber wir sagen lieber, das kommt schon gut. Also, Elia reiste weiter nach Jericho. Auch dort lebte eine Prophetengemeinschaft, die mit Elia verbunden war. Auch diese Propheten fragten Elisa, weißt du, dass der Jahwe heute deinen Lehrer wegnehmen wird, dass er ihn zu sich holt? Auch die haben es gewusst. Und Elisa antwortet ihnen, wie den Propheten in Bethel, ich weiß es, aber erinnere mich nicht daran. Ich will nicht, dass das passiert, mit anderen Worten. Elia und Elisa zogen weiter Richtung Jordan. 50 Propheten folgten ihnen und beobachteten sie aus der Distanz. Sie hatten also eine Art Gruppis im Schlepptau. Am Jordan angekommen, rollte Elia seinen Mantel zusammen, schlug damit auf das Wasser. Da teilte sich das Wasser und Elia und Elisa gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Auf der anderen Seite angekommen, sprach Elia nun offen aus, was gleich geschehen wird. Er sagte zu Elisa: Was kann ich noch für dich tun, bevor Jahwe mich von dir wegholt? Elisa wusste ganz genau, was er von Elia wollte. Er sagte, und hier zitiere ich zuerst die Lutherbibel, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Diese Bitte des Elisa wird meist falsch verstanden. Sie wird oft so verstanden, als würde Elisa um den doppelten Geist bitten. Doppelte Macht und Weisheit, doppelte Vollmacht für seinen Dienst. Er würde dann Elia in seinem Dienst weit übertreffen können. Aber wie hätte Elia ihm Doppeltes geben können? Niemand kann mehr weitergeben, als er selber besitzt. Elisa bat nicht um das Doppelte, sondern er bat um zwei Anteile. Und damit bezog sich Elisa auf das Erbrecht, das den Erstgeborenen mit zwei Anteilen berücksichtigte. Also der Hauptteil des Erbes bekommt er. Während der Nächstgeborene einen Anteil dann nur bekommt. Elisa bat also einfach darum, dass er den Dienst des Elia weiterführen dürfte. Er wollte sein Nachfolger werden. Und die gute Nachricht übersetzt diese Bitte des Elisa folgendermaßen: Ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Ich glaube, das ist das richtige Verständnis dieser Bitte von Elisa. Elia hatte nun an seinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, im Auftrag Gottes mit diesen besonderen Vollmachten unterwegs zu sein. Und so antwortete er: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Also. Aber er sagt: Das ist schwer, was du erbittest. Und das sagt er nicht nur so in luftleeren Raum, sondern er hat unglaublich gelitten als Prophet. Schwere Zeiten bis zu Todessehnsüchten hat er durchlebt. Also Elisa, sei dir bewusst, dass du jetzt von mir erbittest, das ist nicht leicht. Aber es wird geschehen oder es wird nicht geschehen. Es liegt nicht in meiner Hand. Elia überließ es Gott, ob er Elisa mit seinem Geist, und hier sprechen wir natürlich mit der Erfüllung des Heiligen Geistes, so wie das im Alten Testament war, dass einzelne besondere Leute besonders mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden. Er überließ es Gott, ob Elisa an seiner Stelle bevollmächtigen möchte. Und dann geschah etwas Sonderbares. Als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Er wurde abgeholt. Das ist doch krass. Also er ist nicht gestorben, sondern der hat einen Wagen gehabt, der ihn aufgeladen hat und in den Himmel gefahren. Er starb nicht. Er wurde von der Erde genommen. Er fuhr sozusagen in den Himmel. Und im Alten Testament gibt es nur noch eine Person, die uns bekannt ist, die genau so etwas erlebt hat. Wer weiß, wer das war? Henoch. Henoch war der Einzige, oder ist der Einzige, den wir noch kennen im Alten Testament, der quasi gleich in den Himmel hochgeholt wurde. Mit der Himmelfahrt des Elia gab uns Gott ein Vorbild für die Himmelfahrt von Jesus. Das Alte Testament zeigt uns immer, was dann in Vollkommenheit mit Christus geschieht. So haben wir schon Im ersten Buch Mose haben wir den Henoch, der so etwas erlebt hat. Und somit wissen wir, seid da, es ist möglich, dass so etwas geschieht. So. Nach der Auferstehung hatte Jesus seine Jünger verlassen und er wurde vor ihren Augen aufgehoben. Und er ging zu seinem himmlischen Vater. Weil Jesus auferstanden war und so den Tod besiegte, können wir selber in den Himmel auffahren. Natürlich nicht so direkt, aber es wird die Zeit kommen, wir sprechen da oft von der Entrückung, wenn Jesus wiederkommen wird. Die Christen, die dann noch auf der Erde sein werden, die werden dann nicht mehr sterben müssen. Das ist eben das Schöne, sondern sie werden direkt wie Elia in den Himmel kommen. Paulus erklärt das so. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Das ist das Besondere des christlichen Glaubens. Dass der christliche Glaube davon ausgeht oder weiß, dass wir nicht als Geister in der Ewigkeit leben werden, sondern als Personen, die einen Körper haben. Einen neuen, aber wir haben einen Körper. So hat sich Gott die Schöpfung gedacht und so wird es auch vollenden. Wir werden also einen Körper haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, von, ich weiß nicht, ob es eine Religion gibt, die diese Sicht hat, dass wir als Persönlichkeiten erhalten bleiben. Dass wir auferstehen. Ich werde als Jürg auferstehen, ich werde den Auferstehungskörper bekommen. Und jeder von uns, der Jesus liebt. Das wird ein ganz großartiger Tag in unserem Leben sein. Egal, ob wir dann bereits gestorben sind oder ob wir noch leben. Nun, Elia schrie, als er das sah, wie Elia verschwand. Mein Vater, du Wagen Israels! Und sein Gespann. Elisa war bestürzt und traurig, obwohl er seit einigen Tagen wusste, dass Elia ihn verlassen würde. Und wir wissen alle, dass selbst wenn wir wissen, dass jemand, den wir lieben, bald sterben wird, es uns nochmals in ganz besonderer und harter Weise trifft, wenn es dann so weit ist. Selbst wenn wir dankbar sind, dass dieser Mensch jetzt erlöst ist von den Schmerzen, aber es trifft uns nochmal in einer ganz besonderen Tiefe, das kann man nicht erklären. Einfach diese Endgültigkeit. Elisa fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Ein Ausdruck tiefster Betroffenheit über den großen Verlust und über seine Trauer. Elia hatte seinen Mantel zu Boden fallen lassen und Elisa hob ihn auf und kehrte zum Jordan zurück. Genau wie Elia schlug er den Mantel aufs Wasser und rief, wo ist nun Jahwe, der Gott Elias? Und da teilte sich das Wasser des Jordans und er durchquerte den Jordan. Die Prophetenschar beobachtete alles aus der Ferne. Vermutlich konnten sie die Feuerrosse und den Feuerwagen nicht sehen, denn sonst hätten sie nachher Elia nicht suchen wollen. Aber sie sahen, wie sich der Jordan teilte und ihnen war sofort klar, dass Elisa nun den Auftrag Elias weiterführen wird. Sie riefen, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Und dann drängten sie Elisa, er soll es zulassen, dass sie Elia suchen. Elisa war sich sicher, dass sie Elia nie und nimmer finden würden. Denn er sah ja vor seinen Augen, wie er in diesem Feuerwagen in den Himmel fuhr. Doch sie drängten ihn so sehr, dass Elisa sie suchen ließ. Wie zu erwarten, kehrten sie nach 3 Tagen erfolglos zurück. Doch selbst wenn sie Elia nicht fanden, so lebt Elia weiter. Wer mit Gott unterwegs ist, der lebt weiter, auch wenn er diese Welt verlässt. Elia lebt einerseits weiter, indem Elisa seinen Auftrag übernommen hat und im selben Geist weiterführt. Im speziellen Fall von Elia war der Auftrag auch nach Elisa noch nicht abgeschlossen. Der Prophet Malachi schrieb etwa 400 Jahre später: Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Jahwe Gericht halte. Elia wird also nochmals auf dieser Welt in Erscheinung treten. Und das geschah einmal mit Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wirkte wie Elisa im Geist Elias. Das lehrt uns das Neue Testament. Schon bei der Ankündigung der Geburt des Johannes sagte der Engel zum Vater von Johannes: Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird dein Sohn vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Im selben Geist wie damals Elia wird Johannes der Täufer die Menschen zu Gott zurückrufen. Er wird die Menschen auf das Kommen von Jesus vorbereiten. Und später tritt Elia mit Mose in Erscheinung, diesmal nicht als Geist, sondern als Person. Sie begegneten Jesus auf dem Berg der Verklärung. Die Jünger wollten dieses Ereignis natürlich gleich festhalten und jedem eine Hütte bauen. So sind wir halt. Und es scheint, dass ein weiteres Erscheinen des Elia noch aussteht. Malachi sagt voraus, dass Elia vor dem großen Gericht nochmals erscheinen wird. Und viele Bibelausleger gehen nun davon aus, dass Elia als einer der beiden Zeugen auf die Erde kommen wird, von denen in der Offenbarung berichtet wird. Ein bisschen eine schwierige Stelle in der Offenbarung. Elia und Mose sollen diese beiden Zeugen sein, sind viele Ausleger der Überzeugung. Und schauen wir uns kurz was in der Offenbarung dazu steht. Ich werde meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden während dieser ganzen Zeit 1260 Tage lang in Sacktuch gehüllt als Propheten unter ihnen auftreten. 3,5 Jahre werden das sein, in denen die beiden Zeugen wirken werden. Wie sie beschrieben werden, kann man gut davon die Idee verstehen, dass einige sehen, dass Elia und Mose diese beiden Zeugen sein könnten. Denn es wird Folgendes über sie gesagt: Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, also genau das, was Elia getan hat, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln, so wie Mose es tat. So oft sie es wollen, können sie jedes nur erdenkliche Unheil über die Erde hereinbrechen lassen. So kann man sich vorstellen, dass die beiden Zeugen Mose und Elia sein könnten. Nun, mit der Himmelfahrt ist also das Leben des Elia nicht beendet. Er lebt weiter und so ist es auch mit uns. Wenn wir sterben, wird unser Leben nicht einfach zu Ende sein. Wir werden an einem anderen, wunderbaren Ort weiterleben, wenn wir die Vergebung durch den Tod von Jesus angenommen haben. Eine Frau, die ich beerdigt habe, die hat mir immer gesagt, ihre Mutter hätte immer gesagt, sie hat das dann auch gesagt, wie das so ist, das geht über Generationen weiter: Ich gehe von der Werktagsstube in die Sonntagsstube. Ich wechsle nur meine Stube. Ich gehe von der Werktagsstube in die Sonntagsstube. Ich wechsle. Ich lebe weiter. Und wie das genau ist nach dem Tod, das kann ich euch dann auch mal erklären. Da nehme ich die Bibel eine ziemlich eindeutige Sicht. Also, und Jesus sagte einmal: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Eines ist ganz sicher: Es wird uns im Himmel nicht langweilig werden. Wir werden wichtige und interessante Aufgaben erfüllen. Jesus beschreibt, wie unsere Zukunft in der neuen Stadt, also in dem Himmel, aussehen wird. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes, also von Jesus, wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Und wer es meint, wir würden in der Ewigkeit nur anbeten und Lieder singen, der irrt sich natürlich. Weil das wäre ja für die, die nicht so gern singen, wäre das eine Frustvorstellung, oder? Jetzt singe ich nicht gern, jetzt muss ich im Himmel von morgens bis abends immer singen. Also das kann ich mir nichts Schönes darunter vorstellen. Also dienen und anbeten ist auch nicht so eng gefasst. Zum Beispiel, was ich jetzt tue in der Verkündigung, ist genauso dienen wie anbeten. Ich gebe Gott recht. Ich anerkenne ihn als Schöpfer im Himmel und der Erde, Anbetung. Also, aber jetzt kommt es noch. Der Herr wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist doch sehr interessant. Ich frage mich jetzt nicht über was, aber wir werden regieren. Wir werden Aufgaben haben. Die neue Welt wird ähnlicher sein, als wir denken, wie unsere Welt ist. Einfach die Sünde ist weg. Aber wir werden einen Körper bekommen. Wir werden auf dieser Erde leben, wir werden keine Engel sein, die rumfliegen, sondern wir werden Menschen sein, die auf der neuen Erde leben und die gestalten werden, so genau, wie sich das Gott vorgestellt hat mit der Schöpfung. Gott holte Elia zu sich in den Himmel und Elia lebt weiter. So wird es auch einmal mit uns gehen, auch wenn wir in der Heilsgeschichte Gottes nicht einen so wichtigen Platz einnehmen wie Elia. Nun beschäftigen wir uns 4 Sonntage mit dem Leben Elias. Ein sehr bewegtes und ich finde auch anstrengendes Leben. Elia war ein vollmächtiger Prophet, der leidenschaftlich Gott diente und leiden musste. Wir könnte nun denken, dass Elia auf einem ganz anderen Level lebt, als wir das könnten. Da stammt es doch sehr, was wir schon gehört haben, was Jakobus in seinem Brief schreibt. Elia war ein Mensch wie wir. Also mach keinen Überheiligen aus ihm, mach keinen Superman aus ihm. Er ist ein Mensch wie wir. Damit sagt er, dass wir genauso mit unseren Anliegen zu Gott kommen können, wie seinerzeit Elia. Und Jakobus ermutigt uns zum Gebet, denn das, was bei Elia möglich war, das ist auch bei uns möglich. Denn Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fielen 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Übrigens dieselbe Zeit, wie in der Offenbarung steht, 3,5 Jahre. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet um etwas bat, reagierte Gott. Und danach betete er erneut. Und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Deshalb ist es für Jakobus klar. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Gott schaut also nicht auf die besonderen Vollmachten, die er einem Menschen gegeben hat. Gott schaut darauf, ob ein Mensch sein Leben auf ihn ausrichtet. Und wer sein Leben auf Gott ausrichtet, der kann mit derselben Vollmacht beten wie Elia. Denn Elia war ein Mensch wie wir. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir beten dürfen, mit dir sprechen, dir unsere Sorgen, Nöte, auch unsere Freuden mitteilen. Ich danke dir, dass so deutlich gesagt wird im Neuen Testament, dass auch Elia einfach ein Mensch war wie wir. Und du liebst die Menschen. Denn für sie bist du, Herr Jesus, am Kreuz gestorben, damit wir ewiges Leben bekommen können. Wir danken dir dafür. Amen.